Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich habe ja schon gesagt, dass ich in Bad Liebenzell in der Bibelschule dort, theologisches Seminar der Liebenzeller Mission, so hieß es offiziell damals, da bin ich ausgebildet und dort hatten wir eigentlich als Internatsleben auch eine ganz interessante, tolle Zeit. Und wir saßen zum Mittagessen und zum Abendessen immer nebeneinander. Und wie Männer halt so sind, da geht es halt oft mal sehr praktisch zu. Da wurde ein Topf irgendwo aufgestellt, so mitten im Tisch, und einer schöpft und reicht den Teller dann weiter. Das war halt damals bei uns so üblich. Und irgendwie, ich saß rechts von Christian, links saß er von mir, und hat er vergessen, mir den Teller weiterzugeben, hat ihn vor sich hingestellt. Ja, frech wie ich war oder spontan oder wie auch immer, ich schnapp mir seinen Teller, stelle ihn vor mich hin und sage: Vielen herzlichen Dank. Er war ein bisschen überrascht, dreht sich zu mir um und sagt: Daniel, das war jetzt aber nicht mit Liebe. Ich war so geplättet, dass ich gar nicht wusste, was ich antworten soll. Aber es hat mich erstmal so richtig sprachlos gemacht. Was antwortet man jetzt darauf? Was er so gesagt hat, das klingt ja super fromm, ne? Ist mir so eingefallen, als ich die Jahreslosung von diesem Jahr 2024 so ein bisschen zum ersten Mal registriert habe. Es wird ja einige Jahre vorher ausgesucht. Und heute soll es in der Predigt um diese Jahreslosung gehen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. So die offizielle Version nach der Einheitsübersetzung. Wenn man in der Lutherbibel liest, heißt es: Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Oder Elberfelder macht es noch etwas kürzer: Alles bei euch geschehe in Liebe. Die griechische Bibel hätte noch ein Wort weniger, da sind es nur 5 Worte. 1. Korinther 16, Vers 14. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ist ja klar, das passt ja ganz gut auf uns Christen, auf das Christentum als solches. Die Religion der Liebe. Als Jesus gefragt worden ist, was ist denn das wichtigste Gebot, was antwortet er? Er sagt eben dieses Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott von ganzem Herzen mit allem, was dich ausmacht, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Er zitiert Verse aus dem Alten Testament. Liebe gehört essentiell, existenziell, gehört einfach zum christlichen Glauben dazu. Liebe Gott mit allem, ganzem Verstand, mit ganzem Gemüt, und liebe deine Nächsten. An einer anderen Stelle fragt Jesus zurück: Was denkst du denn, was das größte Gebot ist? Und ein Schriftgelehrter antwortet genau mit diesen Versen. Ja, und wer ist denn mein Nächster? Zum Beispiel fragt dann einer, und dann kommt eigentlich eins der bekanntesten Gleichnisse, die Jesus sagt, als Erklärung für Liebe, für Nächstenliebe. Der barmherzige Samariter. Nachzulesen auch im Lukas-Evangelium. Oder Liebe geht ja noch weiter. Wir kennen die Bruderliebe, das essen wir manches Mal, die Bruderliebe. Philadelphia auf Griechisch, ja. Bruderliebe. Und in der Bergpredigt geht Jesus noch darüber hinaus: Liebe deinen Bruder, liebe deine Nächsten, liebet eure Feinde. Und Jesus sagt auch im Johannesevangelium: Daran wird jedermann erkennen, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ein zentrales Thema der Bibel, die Liebe. Auch hier in unserem Brief, im Neuen Testament, im Korintherbrief, wo diese Jahreslosung entnommen ist, Paulus und die Korinther, das ist schon eine ganz besondere Beziehung. Auf der zweiten Missionsreise hat er Korinth besucht. Das gehört zum Strategieunternehmen des Paulus, dass er die großen, wichtigen Zentren der damaligen Welt versucht hat zu besuchen. Ephesus, Korinth und natürlich auch Rom. Also das war von Paulus wichtig. Und er war in Korinth ein Schmelztiegel der Kulturen, der Religionen, weil das so günstig gelegen ist, so am Verbindung zwischen dem griechischen Festland und Peneboles, da diese Landenge, gibt ja auch den einen Kanal von Korinth, nicht den Choral von Korinth, sondern Kanal von Korinth. Und das ist eine unglaublich wichtige Handelsstadt geworden. Und dort war er ungefähr 1,5 Jahre. Und auch danach, da gab es einen, ja, wir können sagen, für heutige Verhältnisse, regen Briefaustausch. Wir haben 2 Briefe im Neuen Testament. Und wenn man diese Angaben in der Bibel so zusammennimmt, dann gibt es einen treuen Brief. Man geht davon aus, dass es mehr Briefe waren, die uns nicht alle erhalten geblieben sind. Und Paulus hat mit den Korinthern so manches durchzustehen. Da gibt es Konflikte, da gibt es Streitthemen, da geht es um Spaltungen. Wer hat denn jetzt die richtige Theologie? Der Paulus oder der Petrus? Oder dann gibt es andere Themen, die Paulus gerade in unserem ersten Korintherbrief behandelt. Geht um Gaben, auch die wichtigen Texte vom Abendmahl kommt aus diesem Brief, 1. Korinther 11, oder dieses wichtige Kapitel um die Auferstehung, Kapitel 15. Und jetzt am Ende, kurz noch vor den Grüßen, da fasst er nochmal so ganz kurz zusammen, was ihm wichtig ist. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und stark. Für mutig steht eigentlich mannhaft da, ne? Aber seid mutig und stark und dann alles bei euch geschehe in Liebe. Liebe, auch ein ganz wichtiges Thema in diesem Korintherbrief, dieses hohe Lied der Liebe. 1. Korinther Kapitel 13. Wenn man das so durchliest, ein, ja, zu Recht betiteltes Hohelied der Liebe. Nun, was bedeutet eigentlich Liebe? Dass ich ständig mit einem Lächeln im Gesicht rumlaufen muss und jeden, der mir auf der Straße begegnet, so ganz fröhlich umarmen. Es gab ja mal ein T-Shirt, habe ich gesehen, stand im Englisch drauf, Free Hugs. Ja, also Hug ist die Umarmung, freie Umarmungen. Wenn du jemanden brauchst, der dich umarmen will, soll, der komm einfach zu mir. Ne? Heißt das Liebe? Nun, was ist eigentlich Liebe? Oft wird das nämlich sehr falsch verstanden. Natürlich steht gerade in diesem Hohelied der Liebe, die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, duldet alles. Was meint es aber nicht? Na, dass die Liebe zu allem Ja sagt, dass die Liebe niemals Nein sagt und jemand irgendetwas verwehrt. Da gibt es ja auch diesen pseudo-frommen Spruch, kann denn Liebe Sünde sein? Warum pseudo-fromm? Ja, weil die Leute damit in Liebe alles reinpacken, was sie denken, was denn Liebe bedeutet. Muss es denn immer Gnade geben? Ihr habt sicherlich auch schon öfter gehört, dass es im Griechischen verschiedene Begriffe für Liebe gibt. Einmal das Wort Eros, Erotik, da nicht so sehr nur das Geschlechtliche, sondern das Leidenschaftliche. Also das, wo mir das Herz brennt, da wo ich Feuer und Flamme bin. Oder dann eben die Philia, man sagt gern die freundschaftliche Liebe. Da, wo man so ein bisschen auf gegenseitige Sympathie trifft. Unsere Vorstellung von Liebe ist oft ja fast schon total dreht, weil wir so stark von Hollywood geprägt sind, von den Filmen. Ja, wenn es am Ende gut ausgeht, der Böse ist vernichtet und die Gute und der Gute, die kriegen sich am Ende und fast schon wie Märchen, sie lieben sich und leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Das ist Liebe. Na, das ist vielleicht Philia, die freundschaftliche Liebe, die auch auf Gegenseitigkeit beruht. Das gehört dazu. Es wäre schlimm, wenn das nicht da wäre. Aber wir reden so oft vom lieben Gott und wenn wir genau hingucken, stellen wir fest, dass dieser Begriff in der Bibel so nicht vorkommt. Wir kennen vielleicht auch den Spruch, Gott einen guten Mann sein lassen oder den lieben Gott einen schönen Mann sein lassen. Also die Begriffe kann man da ein bisschen austauschen. Das ist unsere Vorstellung vom lieben Gott. Und wir tun uns schwer, dass in der Bibel so oft vom Zorn Gottes die Rede ist. Natürlich, dieser Begriff der liebe Gott geht auf Martin Luther zurück, der bewusst ein Kontra setzen wollte zu der Vorstellung damals zu Gott. Der Rachegott, da wo man nur noch einen Nacken einziehen kann, weil der nur böse auf uns dreinblickt. Deswegen hat er das so betont, der liebe Gott. Diese etwas freie Übersetzung dieses hebräischen Ansprache oder der aramäischen Ansprache Abba. Luther übersetzt mit lieber Vater. Abba ist aber eigentlich die Koseform von dem hebräischen Wort für Vater, Av oder Ab. Abraham, da steckt dieses Wort Vater drin und Abba ist die Koseform. Wie sagt ihr zu eurem Vater, zu eurem eigenen Vater? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Vati, Vater, mit 2D, ne? Bei mir war es der Papa, ja, mit 3B. Und genau das ist eigentlich die trefflichste Übersetzung. Die Beziehung ist hier angesprochen. Und der liebe Gott, ich habe, als ich Kinderreferent war, diese Anrede zu Gott eigentlich gar nicht mehr verwendet. Weil das so oft falsch verstanden wird. Der, der gar nicht mehr Gericht sprechen kann, mit dem Zorn, das ist doch nur Altes Testament. Und dann unterscheidet man zwischen dem alttestamentlichen Gott und dem neutestamentlichen Gott und übersieht, dass es derselbe Gott ist. Dass es einen alttestamentlichen Gott gar nicht gibt, sondern nur den Gott der Bibel, der liebend ist, selbstverständlich. Es ist ja nicht falsch, nur unsere Vorstellung ist falsch. Kürzlich habe ich mitbekommen, wie jemand gesagt hat, ja, passt denn das überhaupt mit dem liebenden Gott zusammen? Und angesichts der Not oder ich weiß gar nicht mehr genau, was denn der Grund war, das hat die Person nicht auf die Reihe gekriegt mit dem Gott, der uns lieb hat. Manchmal, ja, wir sollen alle liebevoll miteinander umgehen und Konflikte werden unter dem Mäntelchen der Liebe zugedeckt und innerlich da gärt's und na, das hat nichts mit der Liebe zu tun. Ein Nein ist manchmal mehr Liebe, als zu allem Ja zu sagen. Wenn ich Kindern nicht mehr das mitgebe, zum Leben mitgebe, was man darf, was nicht darf, und ich habe so ein bisschen immer meine Bauchweh, wenn heutige Pädagogik sagt, ja, mein Kind darf alles selber entscheiden, wann es ins Bett geht. Kürzlich erst gelesen, und wir fahren so gut damit. Unsere Kinder haben früher öfter gehört, nein, du darfst jetzt nicht aufbleiben, jetzt geht's ins Bett. Und das hat mit Liebe zu tun. Auch ein Arzt wäre fehl am Platz, wenn er die Krankheit, die er einem Besucher, einem Klienten, ja eigentlich Patienten erkennt, wenn er die nicht sagt, das muss man angehen, da muss man was verändern oder man muss dich unters Messer legen. Es kann schmerzhaft sein, aber vielleicht notwendig, weil es Liebe ist. Es gehört manchmal auch dazu, dass man mit engagierten Diskussionen genauso einen liebevollen Umgang hat. Das ist vielleicht nicht ein sanftmütiger oder freundlichen Tönenumgang, aber es gehört dazu. Diskussionen kann mal energisch geführt werden. Ne? Also da sagt der eine, naja, du bist laut geworden, das ist nicht mit Liebe, du bist raus, du hast nicht recht. Das ist genauso lieblos gegenüber demjenigen, der vor lauter Energie innerlich ein bisschen heftiger diskutiert. Das sind die Personen. Ein strenges und scharfes Wort kann genauso dazugehören. In der Vorbereitung habe ich mir überlegt, was bedeutet eigentlich der Unterschied, weil mir das so rausgerutscht war, alles, was ihr tut, das geschehe aus Liebe. Steht ja nicht da. Geschehe in Liebe. Was bedeutet da der Unterschied? Nun, ich habe so gedacht, wenn ich sage, alles was passiert, alles was wir tun, geschieht aus Liebe. Wenn es nicht stimmt, was ist dann? Oder kann ich nur dann handeln, wenn ich gerade die Liebe verspüre oder mir vornehme. Also erst die Liebe, dann die Tat. Und da habe ich gemerkt, das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Nein, es heißt nicht aus Liebe, sondern in Liebe. Alles, was ich tue, soll diesem Maßstab entsprechen, was der Liebe entspricht. Nun, was ist denn nun die Liebe, die Agape, die hier im Griechischen steht? Man sagt immer so schnell göttliche Liebe, wie übersetze ich die für mich in mein Leben? Lasst uns nochmal auf den barmherzigen Samariter schauen. Ein Bild für die Nächstenliebe. Ja, der eine fragt noch so ein bisschen, vielleicht auch scheinheilig, ja, wer ist denn mein Nächster? Und dann kommt dieses Gleichnis, dass dieser ungeliebte, unakzeptierte Mensch, der Samariter, zu einem Juden kommt und ihm das gibt, was er braucht. Der war verletzt. Der war alleine. Vielleicht dem Tod näher als dem Leben. So genau steht es nicht drin, aber auf jeden Fall hat er Hilfe gebraucht. Und der eine, der eigentlich nicht akzeptiert war, gibt diesem Verletzten das, was er braucht. Und Jesus stellt die Frage klar, so geht es nicht. Nicht wer ist mein Nächster, sondern wem bin ich Nächster? Also dem anderen das geben, was er braucht. Auch dann, wenn er nicht zu mir gehört, wenn er nicht zu dem Kreis des Vertrauens gehört. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt. Mein Vater, meine Schwiegereltern und meine Braut, meine Schwiegereltern und ich. Ne? Ben Stiller, herrlich lustige Komödie. Und dann sagt eben sein Schwiegervater, du gehörst nicht mehr zum Kreis des Vertrauens. Du bist raus, dir gilt nicht mehr meine Zuneigung. Jedem soll ich Nächster sein, der meine Hilfe braucht. Was dem anderen gut tut, was der braucht, das soll meine Motivation sein. Das ist der Maßstab der Liebe. Für den anderen denken, für den anderen handeln, für den anderen einstehen. Für Liebe. Nicht an mich denken. Oder auch die Bibel sagt ja, ich habe es ja schon erwähnt, liebet eure Feinde. Auch da eine Geschichte, die jeder vermutlich kennt, die Geschichte von Jona. Manche denken, Jona wollte abhauen, weil er Angst hatte vor den Leuten. Nee, der hatte keine Angst. Der war nur nationalistisch eingestellt. Der war nur für sein Volk verliebt. Gott, wenn du beschlossen hast, die Leute in Ninive zu zerstören, zu vernichten, eine bessere Idee kann dir gar nicht einfallen. Sind ja unsere Feinde. Ich werde nicht so blöd sein, die zu warnen. Ich kenne ja meinen Gott. Nachher bereuen die ihre Schuld und dann zieht Gott von seiner Strafe ab. Das soll bitteschön nicht passieren. Gott, hau denen mal ordentlich eins vor den Latz. Und Gott nimmt den Jona in die Schule und sagt, du hör mal zu, ich hab die auch lieb, auch wenn es deine Feinde sind. Ich habe die Tage gelesen von einer Geisel, die auch einen Arm verloren hatte, die von der Hamas entführt worden ist. Und dann sagte die so, die bekommen von Kindesbeinen an beigebracht, ihr müsst die Juden hassen. Die gehören nicht zu euch, hassen. Oder ein anderer Terrorist, wo man das Gespräch abgefangen oder mitgehört oder wie auch immer hat, was er mit seiner Mutter geführt hat, der stolz seiner Mutter gesagt hat, ich habe 10 Juden umgebracht, bin ich nicht toll? Und Gott sagt, nein, das ist nicht das, um was es geht. Wir müssen uns klar machen, die Liebe, die hier angesprochen ist, hat zunächst mal nichts mit einem Gefühl zu tun, sondern mit einer Entscheidung, einer Handlung. Habt ihr euch eigentlich schon mal überlegt, welchen Gesichtsausdruck, welche inneren Gedanken, Gefühle dieser barmherzige Samariter hatte, als er sich um den Verletzten gekümmert hat? Ich weiß nicht, es gibt immer die Bilder, wie man sich so vorstellt. Vielleicht hat er auch innerlich gestöhnt, das passt jetzt gar nicht auf meinen Tagesplan. Ich wollte eigentlich woanders hin. Und trotzdem hat er gehandelt. Alles, was er tut, soll in Liebe geschehen, soll mit dem Gedanken geprägt sein, was braucht der andere. Dieses Doppelgebot der Liebe, liebe Gott und liebe deinen Nächsten, sagen manche, ja, das ist ja eigentlich ein Dreifachgebot der Liebe, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nun, ich habe da meine Zweifel, dass das berechtigt ist, so darüber reden, denn Liebe heißt einfach auch sich drum kümmern. Was macht ihr, wenn euch friert? Ah, dann zieht man sich was an oder macht die Heizung auf. Was macht man, wenn man Hunger hat? Hoppla. Man geht an den Kühlschrank oder an den Brotkorb oder vielleicht zum nächsten Döner, man isst was. Was macht man, wenn man müde ist? Na, man legt sich hin. Man kümmert sich um die Belange, die einem aufgehen. Und genau so sollen wir uns auch um die Belange und die Bedürfnisse des anderen kümmern. Eine Beziehung zum anderen, Sympathie sind nicht Voraussetzung. Der andere, was er braucht, ist das Entscheidende. Natürlich, wenn jeder so handelt, verbessert das die Beziehungen, verbessert das Miteinander. Aber es ist eigentlich nicht die Hauptmotivation, sondern Liebe meint den anderen. Was tut dem anderen gut? Mutter Teresa, die hat es mal so formuliert, vermutlich nicht auf Deutsch: Lasst nicht zu, dass du jemanden begegnest, der nach dieser Begegnung nicht glücklicher geworden ist. Also, wenn du einem Menschen begegnest, dann soll das dem anderen einfach gut tun. Ich erweitere das Zitat von der Teresa: Selbst dann, wenn er es nicht auf den ersten Blick sieht, dass das mit Liebe zu tun hat. Ja, wenn Eltern ihre Kinder erziehen, dann sind die manchmal auch ein bisschen sauer auf die Eltern. Aber es hat ja trotzdem mit Liebe zu tun. Und wenn ich dann so drüber nachdenke, diese göttliche Liebe bedeutet ja auch, dass Gott selber da ein unüberbietbares Beispiel gegeben hat. Der Vers, der alle Welt schon mal irgendwie gehört hat. Ich kann mich noch erinnern, 1990 bei der Fußball-Weltmeisterschaft damals, ja, so alt bin ich schon, da wurde das öfter mal in dem Publikum mit Schildern hochgehalten. Johannes 3, 16. Also hat Gott die Welt geliebt, ja, das, was er Jesus dran gegeben hat, um uns zu retten. Weil wir das notwendig haben, weil er uns gesehen hat und weil es ihn keine Ruhe gelassen hat, dass wir ohne die Hilfe, die wir durch Jesus haben, verloren werden. Gott hat uns gesehen und deswegen hat er gehandelt. Diese Liebe, die nicht an sich selber denkt, sondern nur an die Bedürfnisse des anderen. Und das hat er getan, ohne Vorbedingung. Also nur dann, wenn du eine Krawatte trägst, hat dich Gott lieb. Nur dann, wenn du nicht geschminkt bist oder wenn du als Frau lange Haare trägst und Rock, gibt es so verschiedene Vorstellungen von Frömmigkeitsäußerungen. Und die sind in jeder Gegend der Welt auch immer anders, ne? Schwierig ist, wenn das Äußere wichtiger ist als das Herz. Ohne Vorbedingung. Ich habe von meinem Studienkollegen erzählt, der vergessen hat, mir den Teller weiterzureichen. Er wurde Missionar in Japan. Und ein Stück weit ist er dort auch gescheitert. Weil er im Grunde genommen in seinem Verständnis von der Liebe Gottes zu uns einen kleinen Knacks hatte, eine kleine Fehlprägung, hat er dann aber erkannt. Mittlerweile ist er wieder in seinem früheren Beruf Finanzbeamter, da muss man eine große Liebe zu Zahlen haben. Aber er hatte dann gesagt, als er wieder von Japan zurückkam: Ich muss lernen, dass mich Gott liebt, ohne dass ich etwas dafür tun muss. Gut, wenn man es erkennt. Und diese Liebe hat Gott uns geschenkt. Die Tat, dass Jesus gestorben ist, ohne dass wir das tun, ohne dass wir das dafür etwas tun müssen. Und so sollen wir auch auf andere zugehen, ohne dass die was vorher einhalten, soll ich denen begegnen, was die notwendig haben. Wir merken, das hat ganz wenig mit Gefühl zu tun, sondern eine Tat, die ich mir vornehme zu tun. Aus eigener Kraft kann ich das oft nicht. Da brauchen wir oft Gottes Hilfe. Es bleibt ein ständiges Übungsfeld, vielleicht auch ein tägliches neues Ringen, gerade zum Beispiel jemand anderem den Liebesdienst zu geben, ihm zu vergeben. Es war ja ein absolutes Weltereignis, als der Papst Johannes Paul II. Seinem Attentäter öffentlich Vergebung zugesprochen hat. Das konnten die Moslems nicht verstehen, kennen die nicht. Gott tat es aber genauso für mich. Deswegen soll ich es auch anderen geben, anderen Liebesdienste tun. Also nicht nach diesem volkstümlichen Gleichnis, wie du mir, so ich dir, sondern schon eher, es ist praktisch das gleiche Inhalt wie die Jahreslosung, was Jesus in Matthäus 7 sagt in der Bergpredigt: Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch. Man könnte ergänzen, wartet aber nicht, bis die anfangen. Ihr seid herausgefordert. Oder nochmal zurück, nicht wie du mir, so ich dir, sondern wie er mir, so ich dir. Also, was soll unser Maßstab des Handelns sein? Sich selber nicht in den Fokus stellen, nicht der Egoismus, Individualismus, Selbstverwirklichung, sondern dem anderen zugewandt, dem anderen Gutes tun und sich vor Augen führen, Gott hat uns das beste Beispiel dafür gegeben. Amen.